Unser Podcast «Tear Crime mit Van Damme» ist für den Swiss Podcast Award im Publikumspreis nominiert worden. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eure Stimme freuen. Den Link zum Voting findet ihr in den Shownotes. Danke vielmals für euren Support.
Emmittal, Hügel, Waldstück, Bauernhäuser. Eine Landschaft, die nach Postkarten aussieht. Und doch passieren dort Sachen, die man nicht wegsehen. Der Reiko, ein deutscher Schäferhund. Nicht einmal 2 Jahre alt. Ein Hund, der noch lernen sollte, wie die Welt funktioniert. Stattdessen endet sein Leben abrupt und brutal. Zu Tod geschlagen und entsorgt. Reiko ist, so heisst es, mit einem Stahlkappenschuh in den Kopf gehinkert worden. Und im Wald ist sein lebloser Körper in ein Tabu runtergefallen worden. Von dem Mann, der sich über ihn genervt hat. Reiko hat in dem Moment nicht verstanden, warum der Mensch, der vor ihm gestanden ist, ihn schlägt. Gerade der Mensch, der ihm vertraut war. Was bleibt, ist eine Lehre und viele Fragen. Die Polizei im Kanton Bern bestätigt, im Raum Summiswald wird wegen einer Tierquälerei ermittelt. Ein Hund ist gestorben. Die Fachstelle Tierdelikt hat seinen leblosen Körper gefunden und in diesem Zusammenhang eine Person befragt. Wie kommt es zu so einer Tat? Was ist rechtlich klar und was bleibt offen? Und warum kippt die öffentliche Empörung so schnell in Gerüchte, Drohungen und in neue Gewalt?
Das klären wir heute bei «Tear Crime mit Van Damme». Ich bin Tami, eure Moderatorin, und an meiner Seite Vani, die Juristin bei der Stiftung fürs Tier im Recht.
Hallo miteinander.
Heute reden wir über den Fall Eiko, einen Fall, der die Öffentlichkeit gerade sehr bewegt. Wir schauen her auf das, was bekannt ist, und auch auf das, was eben gerade noch nicht gesichert ist. Eiko war ein junger deutscher Schäferhund. Laut Bericht ist er mit rund 20 Monaten zu der Züchterin zurückgebracht worden und hat aber zum Glück schnell wieder ein Zuhause gefunden. Ende Oktober hat ihn, so wird es geschildert, eine Mutter mit 2 Kindern und einem weiteren Schäferhund im Emmental aufgenommen. Später, als die Züchterin den Eiko und sein neues Zuhause wollte besuchen, hat es immer wieder Gründe gegeben, wieso dass es gerade nicht passt. Und dann hat es plötzlich geheissen, der Eiko wird vermisst. Die beiden Hunde sind abgehauen. Nur der eine Hund sei zurückgekommen. Zwei Tierschutzorganisationen haben ihre Hilfe angeboten. Doch statt einer gemeinsamen Suche ist die Nachricht gekommen, der Eiko sei tot. Anschliessend war die Halterin einfach nicht mehr zu erreichen, wird berichtet. Die Tierschützerinnen haben sich an den Partner der Halterin gewandt. Was er erzählt, lässt einem erschudern. Der Eiko habe ihn angeknurrt und zweimal gebissen. Daraufhin habe er ihm die Stahlkappenschuhe so an den Rind geschlagen, dass er umgefallen sei und weg ist er gewesen, tot. Nachher habe er den Körper im Wald entsorgt. Eine Phrase für die Wildtiere. Wichtig zu erwähnen, das sind schwere Vorwürfe. Entscheidend ist, was die Ermittlungen belegen können. Klar ist, die Polizei bestätigt den Tod eines Hundes, die Ermittlungen laufen und eine Person ist angehalten, also befragt worden. Mir gehen so viele Fragen durch den Kopf. Wenn ich könnte, würde ich den Eiko mega gerne fragen. Eiko, hast du Angst gehabt in deinem letzten Moment? Hast du verstanden, warum der Mensch vor dir plötzlich so gefährlich ist? Hast du gehofft, dass irgendjemand kommt und Stopp sagt? Hast du vielleicht sogar noch geglaubt, dass das einfach alles nur ein Missverständnis ist? Und hast du gedacht, ich bin doch ein Braver, warum tut man mir so etwas an? Und an uns Menschen, wer trägt die Schuld, wenn ein gut sozialisierter Hund knurrt und beißt? Wie hilflos muss ein Hund sein, wenn Gewalt die Antwort ist? Warum fällt es uns so leicht, bei dir zu sagen, das hätte ja müssen so enden, aber nie, wir hätten müssen früher helfen. Und warum reden wir so schnell von Problemhunden und so selten von ungeeigneten Tierhaltern? Wenn ein Hund wie der Eiko stirbt, was greift rechtlich überhaupt? Welche Delikte stehen im Raum?
Vorliegend ist der Vorwurf von der Tierquälerei zu untersuchen. Wer ein Tier schlägt oder ginket, sodass es stirbt, macht sich wegen qualvoller Tötung strafbar.
Einige werden sagen, vielleicht hätte sich der Täter ja müssen verteidigen gegen den Eiko.
Notwehr könnte ein Rechtfertigungsgrund sein. Sie greift aber nur in echten, akuten Gefahrensituationen und auch dann muss sie verhältnismäßig bleiben. Gewalt als Kurzschlussreaktion ist rechtlich nicht legitim. Im vorliegenden Fall muss Notwehr allerdings vor allem gestützt auf die Aussage vom mutmaßlichen Täter selber klar verneint werden. Es sieht vielmehr so aus, als hätte der Täter den Eiko einfach bestrafen wollen. Das Motiv stützt somit den Verdacht der Tierquälerei.
Ein paar werden sagen, vielleicht war es Überforderung. Wo zieht das Recht hier seine Grenzen?
Überforderung ist sicher keine Rechtfertigung für Gewalt. Das Gesetz verlangt von Tierhaltenden, ihre Situationen so zu organisieren, dass das Tier nicht leidet. Wer merkt, dass er überfordert ist, muss Hilfe holen oder die Situation entschärfen, sichern, trennen, fachliche Unterstützung holen oder nötigenfalls auch das Tier umplatzieren. Aber eben sicher nicht sich für Gewalt entscheiden. Das ist nie eine Lösung. Ein Tier zu bestrafen, dazu noch mit roher Gewalt, das kann einfach nicht mit Überforderung gerechtfertigt werden. Höchstens im Rahmen der Strafzumessung könnte Überforderung allenfalls jetzt rein rechtlich gesehen Schuld und damit auch strafmildernd berücksichtigt werden. Aber selbst das müssen wir also gut begründen.
Die Polizei hat gesagt, es sei ein Offizialdelikt. Das heisst, es braucht nicht einmal zwingend eine Anzeige. Sobald die Behörde Kenntnis davon hat, müssen sie ermitteln.
Das ist richtig, ja. Und trotzdem haben wir von verschiedenen Leuten gehört, dass die Polizei eben nicht unmittelbar nach Eingang der ersten Meldung Ermittlungen aufgenommen haben. Es scheint vielmehr so gelaufen zu sein, dass die Polizei nur wegen einem Gerücht nicht reagieren wollte, weil zu dem Zeitpunkt war der Eiko ja einfach verschwunden. Man hat nicht genau gewusst, was passiert ist, allenfalls abgehauen. Und erst der öffentliche Druck, der dann durch die Social Media Posts der involvierten Tierschutzorganisationen Anyhelp und Tierlihilf erzeugt worden sind, die haben dann die Ermittlungen nach meinem Wissensstand in Gang gebracht. Und das ist sehr bedenklich.
Wani, wer ist denn eigentlich der Täter?
Es ist nicht viel über ihn bekannt. Er ist der Partner der Halterin des Eiko und wohnt in der Nachbarschaft auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und er hat gemäss unseren Infos selber auch einen Hund. Wir haben versucht, ihn mit Blick auf unseren Podcast zu kontaktieren, um mehr über ihn als Person und auch auf seine Sicht von der Sache zu erfahren. Leider haben wir ihn nicht erreicht. Gemäss einer Meldung, die ans Veterinäramt gegangen ist, ist er sich bezüglich dem Eiko, obwohl er die Tat ja selber beschrieben und zugegeben hat, keiner Schuld bewusst. Und wichtig ist noch zu sagen, wir reden hier von einem Täter, weil er selber die Tat beschrieben und zugegeben hat. Es hat ja noch keine Verurteilung gegeben und darum gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung. Also Täter ist im vorliegenden Fall nicht in einem rechtlich qualifizierten Sinn zu verstehen.
Manni, der Mann hat gesagt, der Eiko sei ein böser, aggressiver Hund gewesen. Er sei falsch und hinterhältig gewesen. Er habe ihn angeknurrt und sogar zweimal gebissen. Was haltest du davon? Ist das einfach eine Schutzbehauptung?
Das ist eine sehr gute Frage. Denn sowohl die Züchterin des Eiko als auch ein Nachbar von einer früheren Halterin, der häufig mit ihm ist spazieren und auch ein Nachbar von der aktuellen Halterin des Eiko, die alle haben gesagt, dass sie ein total lieber Hund war. Keinerlei Anzeichen von Aggressivität oder sonstigen Verhaltensproblemen. Er sei nicht so super erzogen gewesen, einfach halt wild und verspielt, wie junge Hunde sind, aber super lieb.
Das ist ja sehr schräg, oder? Hat sich die Halterin irgendwie dazu geäussert?
Nein, sie hat alle Kontaktversuche abgeblockt. Ich sage dir damit, das ist ein unglaublicher Fall.
Ja, also wir haben ja im Rahmen von unseren Abklärungen ein paar brisante Informationen erhalten. Was meinst du, was genau passiert ist?
Denkbar sind aus meiner Sicht zwei Szenarien. Erstes Szenario wäre es so, dass der Täter die Geschichte vom bösen Hund einfach erfunden hat, um eine Rechtfertigung zu haben, also wirklich eben eine Schutzbehauptung. Wir haben erfahren, dass der Täter den Eiko von Anfang an nicht gern hatte. Und interessant ist ja auch, dass er auf die Nachfrage von Anyhelp, ob er seine Bissverletzungen hat behandeln und wie schlimm das sei, ob er es untersuchen lassen, gesagt hat, nein, das seien oberflächliche Kratzer gewesen. Das zweite Szenario, das für mich denkbar wäre, ist, dass der Eiko, der ja eben von mehreren Personen völlig unabhängig voneinander als unglaublich lieb und sogar verschmust beschrieben worden ist, in der kurzen Zeit von seinem neuen Daheim so Schlimmes erlebt hat, dass er einfach misstrauisch und ängstlich geworden ist und sich wollte verteidigen.
Falls das zweite Szenario stimmt und der Eiko dort Schlimmes erlebt hat, was könnte denn die Ursache für seine Wesensveränderung sein? Hast du irgendeine Vermutung?
Also erstens einmal ist das Tier in seinen jungen Jahren häufig umgeschoben worden. Die erste Halterin, die ihn als Welpe von der Züchterin übernommen hat, ist mit seinen Allergien nicht zurechtgekommen und hat ihn, glaube ich, nach ein bisschen mehr als ein Jahr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, an die Züchterin zurückgegeben. Die hat ihn dann innerhalb von einer Woche an die aktuelle Halterin weitergegeben. Die aber hat den Eiko im letzten Dezember an eine dritte Person weitergegeben. Und die Person ist krank und praktisch gehunfähig gewesen, hat sich also gar nicht richtig um den Eiko kümmern. Und darum ist dann auch ein Nachbar mit dem Eiko spazieren. Letztlich ist dann der Eiko aber wieder zu dieser aktuellen Halterin zurückgekommen, wo er ja dann eben von deren ihrem Partner zu Tod geschlagen worden ist. Und wenn man das so zusammenrechnet, dann sind das mindestens 6 Orts- und Bezugspersonenwechsel gewesen.
Also das ist einfach unglaublich traurig.
Ja, und es wird eben häufig unterschätzt, was das Umschieben mit einem Lebewesen macht. Häufig verlieren solche Tiere komplett das Vertrauen. Wir hatten früher selber so einen Hund in der Familie gehabt und ich weiss noch, wie lange es gedauert hat, bis wir ihm wieder eine gewisse Sicherheit können zurückgeben konnten.
Also der Vertrauensverlust hat ihn vielleicht verunsichert und allenfalls sogar ein bisschen aggressiv gemacht?
Also das Umgeschoben werden, das kann natürlich ein Wesen von einem Hund verändern, ja. und eine starke Unsicherheit erzeugen. Aber dass er allein durch das aggressiv worden ist, das glaube ich nicht.
Sondern?
Das müsste dann schon in Kombination noch mit einem Umgang sein, der ihn einfach noch mehr verunsichert und verängstigt hat. Was da genau passiert ist, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Erstellt ist, dass der Eiko und der andere Hund von der Halterin tagsüber meistens im Zwinger draussen gehalten worden sind, weil die Dame musste arbeiten. Das permanente Hundegebell von diesen beiden Hunden hat dann in der Nachbarschaft zu Beschwerden geführt. Und das war vermutlich auch der Grund, dass die Halterin den Eiko dann eben dieser Frau weitergegeben hat, die eigentlich in einer denkbar ungeeigneten Situation war, um ein solches Tier aufzunehmen. Es scheint, dass hätte ja, zuerst die Absicht bestanden, dass der Eiko dort einfach tagsüber bleibt. Letztlich ist er dann aber ganz dort geblieben, bis es wirklich nicht mehr gegangen ist und bis er dann wieder zu dieser Halterin musste zurückkommen. Kurz darauf ist dann der Eiko tot gewesen.
Also das stinkt ja gewaltig. Das ist doch kein Zufall. Das wirkt ja, als hätte die Halterin den Eiko irgendwie loswerden
wollen. Ja, das stimmt. Darum könnte ich mir vorstellen, aber das ist reine Spekulation, dass der Eiko zurück im Zwinger oder in der Wohnung halt wieder bellet hat und dass es dem Partner einfach ausgehängt hat und so zur Eskalation gekommen ist. Wie das genau abgelaufen ist, das wissen wir natürlich nicht. Brisant ist, die Halterin vom Eiko hätte gemäss unseren Infos ihn eigentlich gar nicht dürfen halten. Offenbar hat sie eine Auflage, vermutlich von der Veterinärbehörde, gehabt, dass sie nur einen Hund dürfte halten.
Also das heisst, dass sie vorher schon auffällig war?
Ja, richtig. Vor 2 Jahren schon hat es eine Meldung an die Veterinärbehörde gegeben. Es ist damals um ihren anderen Hund gegangen und gemeldet worden ist, dass es sehr unhygienische Verhältnisse in dieser Wohnung gegeben hat und dass der Hund kaum Auslauf gehabt hat. Das war noch in einer anderen Wohnung und das ist mit Fotos belegt worden. Die Fotos liegen uns vor und es sieht also wirklich schlimm aus.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Das betrifft neben den Tieren auch noch Kinder, gell? Ist dann Kesp informiert worden?
Die Meldeperson dortmal war diesbezüglich zurückhaltend gewesen, und zwar nicht aus fehlendem Mitgefühl mit dem Kind, sondern weil eine Meldung an Kesp natürlich immer weitreichende Folgen für die betroffenen Personen haben kann. Und das nicht immer ganz absehbar ist. Ob die Kesp inzwischen doch irgendwie involviert ist, das weiss ich aber nicht mit Sicherheit.
Und dann kommt ja noch in Bezug auf die Gewalt gegen Tiere die Frage nach der Kindesgefährdung dazu, wenn in einem Haushalt Kinder leben, oder?
Man muss sehr vorsichtig sein. Aus einem Einzelfall kann man natürlich nicht pauschal auf eine generelle Gefährdung der Kinder schliessen. Aber Gewalt gegen Tiere ist ein ernstes Warnsignal. Dazu kommt, falls die Kinder die Tat haben müssen mit anschauen, und das wissen wir nicht genau, könnte das natürlich pädagogisch verheerend sein und für sie selber auch traumatisierend. In der Praxis sollte in solchen Konstellationen geprüft werden, ob weitere Schutzinteressen könnten betroffen sein, also eben bei Kindern oder natürlich auch, ob andere Tiere im Haushalt gefördert sind.
Befindet sich der andere Hund tatsächlich noch in diesem Haushalt?
Ja, nach unseren Informationen lebt noch ein weiterer Hund bei dieser Halterin vom Eiko und auch ihr Freund, der Täter, scheint einen eigenen Hund zu haben, aber nicht im gleichen Haushalt. Und ja, vermutlich hat er auch noch weitere Tiere.
Wenn ich gesehen habe, dass die Halterin vom Eiko im Oktober 2023 neben ihrem damaligen Hund noch einen Welpen hatte, wo ist denn jetzt dieser Hund inzwischen?
Das ist sehr eine gute Frage. Es handelt sich um einen belgischen Schäferhund, der inzwischen etwa 2,5-jährig sein müsste. Sie hat in den sozialen Medien Fotos von ihm veröffentlicht. Von einer anderen Quelle, wo ich telefoniert habe damit, habe ich gehört, dass sie sich mehr als einmal noch einen zweiten Hund bzw. immer Welpen zugelegt und dann aus Überforderung wieder weitergegeben hat.
Wenn ich sage mal, woher bekommen solche Personen immer wieder Hunde? Und tun sich dann die Züchter nicht versichern, woher das ihr Tier kommt? Ist das denen völlig egal?
Auch das ist eine sehr berechtigte Frage. Also eine sorgfältige Abklärung ist in dem Fall sicher nicht vorgenommen wurden, weder im Fall des Eiko noch auch bei den anderen Hunden, die zu dieser Frau gekommen sind. Es hätte mehrere Warnsignale gegeben, wo eine Züchterin hätte müssen davon abhalten müssen, einen Hund dort zu platzieren.
Im Fall Eiko ist ein Punkt zentral, nämlich Beweisbarkeit. Die Polizei sagt, eine Meldung ist eingegangen. Wir haben unmittelbar ermittelt über die Fachstelle Tierdelikt. Und wir haben auch einen verstorbenen Hund gefunden und eine Person sei befragt worden.
Das ist wichtig. Das Auffinden des Tieres ist natürlich Grundlage für forensische Abklärungen. Ohne Körper, ohne Befund, ohne Dokumentation wird es extrem schwer, das Ganze zu beweisen.
Und gleichzeitig sehen wir aber hier etwas, was bei Tierdelikt häufig ist. Es gibt eine Erzählung, es gibt eine mutmaßliche Tat und es gibt Lücken. Wer hat was wann gesehen, wer hat wie reagiert, ist gesucht worden, ist vertuscht worden, ist es ein Unfall gewesen oder ist es Gewalt gewesen?
Und genau darum sind eben saubere Ermittlungen entscheidend. Nicht die leuteste Story gewöhnt, sondern die belegbare.
Wie werden die Ermittlungen aufgenommen und was wird dort untersucht?
Ernsthaft geführte Ermittlungen umfassen sicher Punkte wie gibt es Zeugenaussagen, gibt es Chatverläufe, Telefonate, Nachrichten. Kann der Ablauf gemäss der Meldung rekonstruiert werden? Ist er glaubwürdig? Gibt es Hinweise auf den Entsorgungsort des mutmaßlich getöteten Hund? Und dann natürlich spätestens, nachdem der tote Hundekörper gefunden worden ist, gibt es Hinweise auf Tatwerkzeuge, die zu diesen Schilderungen passen könnten? Gibt es Hinweise auf einen Tatort? Gibt es tiermedizinische Befunde, also zum Beispiel Verletzungen, die zu einem Gink oder Schlag mit einem festen Gegenstand passen? Das würde dann durch eine forensische bzw. rechtsmedizinische Untersuchung passieren.
Du hast gesagt, in ernsthaft geführten Ermittlungen müsste das passieren. Ist das also nicht der automatische Ablauf?
Nein, im Fall von mutmaßlicher Tierquälerei leider ganz und gar nicht. Der Kanton Bern verfügt zum Glück über eine auf Tierdelikt spezialisierte Abteilung bei der Kantonspolizei. Wenn die eingeschaltet wird, dann ist die Qualität gewährleistet. Wird allerdings eine allgemeine Polizeipatrouille mit den Ermittlungen beauftragt, dann fehlt es einfach häufig schon an einer qualitativ ausreichenden Tatbestandsaufnahme. Und das kann schlimmstenfalls dann zur Einstellung des Verfahrens führen.
Also und warum ist das so? Warum wissen normale, also nicht auf Tierdelikt spezialisierte Polizisten nicht, was sie machen müssen? Das lernt man doch in der Polizeischule.
Tierschutzdelikte sind aus verschiedenen Gründen hochkomplex und es kommt häufig zu Überschneidungen von Verwaltungs- und Strafverfahren. Und wenn die Regeln nicht genau befolgt werden, dann kann das später zu Problemen führen. Und für diese Besonderheiten wird die Polizei leider nicht ausgebildet. Aus Umfragen und aus der Praxis wissen wir, dass viele Polizeiangehörige sich selber in tierschutzrelevanten Fragen nicht als ausreichend kompetent betrachten und solche Fälle eigentlich auch lieber an die Veterinärbehörden weitergeben und abschieben, kann man sagen. Das ist allerdings sehr problematisch, weil Polizei und Veterinärbehörden haben unterschiedliche und zwar ergänzende Rollen im Vollzugssystem.
Könntest du das bitte noch ein bisschen näher erklären?
Ja, die Veterinärbehörden sind für die Beseitigung von Missständen, also für den unmittelbaren Schutz von Tieren, zuständig. Das läuft in einem Verwaltungsverfahren. Die Polizei sollte bei einer Tierquälerei allerdings Spurensicherung betreiben und Beweis sichern. Das ist ein Strafverfahren. Da gelten ganz andere Regeln und die beiden Verfahren laufen parallel. Allerdings kommt es in der Praxis immer wieder zu Überschneidungen. Also manchmal müssen die Veterinärbehörden auch Beweis sichern und umgekehrt muss die Polizei manchmal auch einfach zur Vollzugsunterstützung im Verwaltungsverfahren für die Veterinärbehörden zur Verfügung stehen. Es ist wirklich sehr komplex und genau diese Komplexität wird bei Tierschutzfällen so häufig einfach ignoriert und völlig unterschätzt.
Und das ist seit Jahren bekannt und es ändert sich einfach nichts.
Ja, Tiere im Recht macht seit Jahren auf diese Probleme aufmerksam und belegt sie schwarz auf weiß in ihren jährlichen Auswertungen und auch in der Datenbank über Tierschutzstraffälle. Wir sehen zwar gewisse Entwicklungen in den Kantonen, aber es braucht einfach unglaublich viel Zeit und Geduld. Dazu kommt, dass die generell weit verbreitete Ansicht, dass es sich ja nur um Tiere handelt und man für das keinen allzu grossen Aufwand aufnehmen sollte, sich einfach hartnäckig haltet. Engagierte Polizistinnen und Polizisten können sich aber mittlerweile auf freiwilliger Basis mit einem Lernprogramm weiterbilden, aber eben zum Standard gehört das nicht. Und darum, unter anderem, haben wir auch so viele Vollzugsprobleme.
Was lehren denn die Polizeiangehörigen in diesem Lernprogramm?
Einerseits lehren sie die Grundsätze des Tierschutzrechts kennen, aber auch die Besonderheiten von Tierschutzfällen. Sie lehren, wo sie Informationen einholen können, wie sie korrekt vorgehen, wie eine Tatbestandsaufnahme passieren muss, auf was sie allgemein achten müssen, wie sie die angetroffene Situation beweiskräftig dokumentieren und die richtigen Spuren sichern. Und natürlich auch, ob und welche Massnahmen zum Schutz von noch lebenden Tieren, die vielleicht vorhanden sein könnten, notwendig sind und wenn der Beizug von der Kriminaltechnik nötig ist.
Wenn ein Tier wie der Eiko stirbt, fängt die Wahrheitssuche oft an im Nichts. Was passiert als erstes bei einer korrekt ausgeführten Tierdeliktermittlung?
Zuerst wird der Sachverhalt festgestellt, Fundort, Zustand vom Tier, Spuren. Dann folgt, wenn möglich, eine tiermedizinische Untersuchung, um Todesursache und Verletzungen festzustellen. Parallel dazu werden Aussagen gesammelt. Wer hat etwas gesehen, gehört oder gesagt? Der Zeitfaktor ist dabei natürlich kritisch, weil je schneller und sauberer das passiert, umso höher ist auch die Chance, dass sich die Tat rekonstruieren lässt.
Warum ist die Zeit bei Tierdelikt so entscheidend?
Weil Spuren schnell verschwinden, Verletzungen verändern sich, Umwelteinflüsse können Befunde verfälschen, Erinnerungen verblassen. Und wenn ein Tier verspätet, gefunden oder untersucht wird, dann wird die Beweislage schwächer. Und das kann am Ende darüber entscheiden, ob das Verfahren dann eingestellt wird oder nicht.
Wer entscheidet eigentlich, wie gründlich ermittelt wird? Kann man mehr Ermittlungen verlangen?
Die Ermittlungen werden durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft geführt. Betroffene oder Auskunftspersonen können zwar weitere Hinweise liefern und Beweismittel einreichen oder auch Nachfragen stellen, aber die Entscheidung über den Umfang der Ermittlungen liegt klar bei den Behörden. Öffentlichkeitsdruck kann zwar politisch wirken, ersetzt aber natürlich keinen Beweis.
Wieso hört man bei Tierfällen oft so wenig Details, während man bei Fällen mit menschlichen Opfern sehr transparent wirkt?
Laufende Ermittlungen sind immer geschützt, unabhängig davon, wer die Opfer sind. Betroffene Menschen oder ihre Angehörigen haben aber ein Stück weit Einfluss darüber, was genau an die Öffentlichkeit kommt. Bei Tieren ist das anders. Niemand redet für sie. Die Staatsanwaltschaft muss sie zwar von Amtes wegen vertreten, aber von dieser Seite wird kaum je etwas kommuniziert. Und zudem gibt es natürlich den Persönlichkeitsschutz für die Beschuldigten. Das führt dann zu einem Spannungsfeld. Die Öffentlichkeit will Aufklärung, will wissen, was passiert ist. Behörden müssen Beweis- und Verfahrensrecht aber auf der anderen Seite schützen. Diese Intransparenz, die fühlt sich frustrierend an. Sie ist aber Teil des Rechtsstaats.
Mann, ich frage jetzt das ganz direkt, auch stellvertretend für all unsere HörerInnen. Hast du den Eindruck, dass der mutmaßliche Täter in diesem Fall in Schutz genommen wird? Dass man bei Gewalt gegen Tiere viel schneller relativiert, entschuldigt, leislicher wird?
Ja, Behörden haben sehr häufig Angst, Persönlichkeitsrecht von Beschuldigten zu verletzen. Und tatsächlich ist natürlich das Einhalten von rechtsstaatlichen Grundsätzen, eben gerade bei der Unschuldsvermutung, beim Schutz der Ermittlungen und eben beim Persönlichkeitsschutz sehr wichtig. Allerdings gäbe es klar Spielraum für Transparenz, ohne dass eine beschuldigte Person damit gerade an Pranger gestellt würde, was man ja sicher verhindern muss. Tierquälerei ist, glaube ich, einfach zu wenig wichtig, um diesen Spielraum zu nutzen und ja, halt vielleicht Schelte zu riskieren, weil die Grenzen nicht ganz klar sind. Klar ist, Tierdelikte werden gesellschaftlich und im Vollzug weniger ernst genommen als Gewalt gegen Menschen. Das zeigt sich in der Priorisierung, in den Ressourcen und manchmal auch in der Kommunikation.
Also kein bewusster Schutz, aber ein System, das bei Tierleid viel schneller leislicher wird.
Ja, genau. Das System schützt das Verfahren, nicht die Tat. Aber weil Tierdelikte strukturell eben weniger Gewicht haben, entsteht der Eindruck, dass der Täter geschont werde. Was natürlich am Schluss auch stimmt, wenn auch nicht mit Absicht. Wenn wir das ändern wollen, dann braucht es eben nicht lautere Empörung, sondern konsequenteres Verfolgen, bessere Ermittlungen und spürbare Konsequenzen bei Verurteilungen. Öffentliche Empörung kann allerdings genau das bewirken. Darum machen wir ja auch diesen Podcast.
Aber für den Eiko fühlt sich jedes Zögern an wie ein Schutz für den Täter.
Und genau darum müssen wir dafür kämpfen, dass Tierdelikte nicht als Nebenfall behandelt werden. Nicht im Gesetz und vor allem auch nicht im Vollzug.
Was ich merke bei diesem Fall, Menschen reagieren nicht einfach nur betroffen, sie reagieren explosiv. In den sozialen Medien explodieren die Posts. Weil der Eiko jung war, weil der Eiko ein Hund war, weil die Vorstellung, ein dritter Kopf, sich einbrennt. Und dann passiert etwas Typisches. Aus Trauer wird Wut.
Ja, und wenn Drohungen und Beschimpfungen aus dem aus ein Resultat sind, dann fördert das natürlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt und es fördert Konflikt. Allerdings zeigen die Emotionen natürlich auch etwas Gutes, nämlich dass Tierleid nicht einfach egal ist. Aber Emotion muss in Rechtsstaatlichkeit übersetzt werden, also Hinweise müssen gemeldet werden, Verfahren müssen zugelassen werden, der Druck muss politisch kanalisiert werden. Es liegt also vor allem auch in der Verantwortung der Politik, die Emotionen aus der Bevölkerung abzuholen und darauf hinzuwirken, dass sich Zustände verbessern und eben nicht die Gesellschaft explodiert. Aber die Politik schläft.
In der Öffentlichkeit ist nach dem Tod von Eiko auch eine Petition entstanden, wo strengere Konsequenzen bei Gewalt gegen Tiere und mehr Transparenz fordert.
Richtig, sie fordert strengere rechtliche Konsequenzen bei Gewalt gegen Tiere, eine Dokumentations- und Veröffentlichungspflicht, wenn Heimtiere aus Tierschutzgründen eingeschläfert werden müssen, mehr Transparenz im Vollzug und die Einbindung von Tierschutzorganisationen in Vollzug, damit eben Missstände früher erkannt werden können und auch Eskalationen können verhindert werden. Und das sind alles absolut berechtigte Forderungen, die wir vollumfänglich dahinterstehen können.
Absolut. Und darum, wer die Petition gerne unterschreiben möchte, findet sie in unseren Shownotes. Wir haben Fragen gesammelt, die nach solchen Fällen sofort auftauchen. Was kann ich machen, wenn ich eine Tierquälerei beobachtet habe?
Wichtig ist zuerst einmal zu unterscheiden, geht es um noch lebende Tiere, die geschützt werden müssen. Dann ist primär die Veterinärbehörde zu benachrichtigen. Sie muss dann sowohl für den Schutz der Tiere sorgen, als auch dafür schauen, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird. Wenn es aber um begangene Tierquälerei an einem Tier geht, das dabei gestorben ist, oder wenn das Tier mittlerweile außer Gefahr ist, dann ist die Polizei oder die Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen. Die Polizei ist auch die richtige Adresse, wenn es um dringliche Fälle geht, wenn also das Leben von einem Tier auf dem Spiel steht. Also zum Beispiel, wenn ein Hund in einem alten, also an der Sonne geparkten Auto eingeschlossen ist und leidet, oder wenn sich ein Tier in einem Zaun verheddert hat oder solche Sachen. Bei Unklarheiten zur Abgrenzung, zum Sachverhalt oder zu der richtigen Adresse, könnt ihr euch immer auch an die Stiftung fürs Tier im Recht wenden.
Und wie macht man eine Meldung?
Veterinärbehörden nehmen Meldungen meistens nur schriftlich entgegen. Die Polizei kann telefonisch, schriftlich oder auch persönlich an einem Polizeiposten von der eigenen Wahl über eine Straftat informiert werden. Konkrete Hinweise können schriftlich auch an die Staatsanwaltschaft gerichtet werden. Die Adresse findet man alle ganz einfach im Internet.
Und jetzt sage ich euch etwas ganz Wichtiges. Lasst euch nicht abwimmeln.
Ganz genau. Im Tierschutzrecht unzureichend ausgebildete Polizeiangehörige probieren öfters, nach unserer Erfahrung, die Annahme von einer Strafanzeige zu verweigern. Das dürfen sie eigentlich nicht. Man muss darauf bestehen, nötigenfalls halt auch auf einem anderen Polizeiposten, wenn es wirklich nicht klappt. Und bitte unbedingt auch Meldung erstatten, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob es sich um eine Tierquälerei handelt. Es ist nicht eure Pflicht, alles zu beweisen. Es muss einfach nur ein begründeter Anfangsverdacht vorliegen. Also nichts, es muss schon etwas handfest sein, aber es braucht keinen konkreten Beweis. Das ist dann eben die Sache der Strafvermittlungsbehörden, diesen Beweis nachzugehen. Wichtig bei einer Meldung oder Strafanzeige sind immer auch die Fakten, also der Zeitpunkt, der Ort, wenn möglich die betroffenen Personen, wenn die bekannt sind, Zeugen, die ganz genaue Beobachtung, möglichst detailliert, Belege, also Fotos oder Videos, aber natürlich muss man dort auch darauf schauen, dass das legal erhoben worden ist. Und wichtig auch, keine Selbstjustiz.
Braucht es denn eine Anzeige?
Bei Tierquälerei handelt es sich um Offizialdelikt. Also sobald Behörden Kenntnis haben davon, müssen sie selber tätig werden. Allerdings klappt das eben, wie wir sehen, nicht immer. Darum ist es manchmal halt gleich wichtig, dass man interveniert. Und zusätzlich sind Hinweise eben manchmal auch einfach entscheidend, damit sie überhaupt Kenntnis überkommen oder gezielter können ermitteln. Und darum Informationen bitte immer weiterleiten.
Wie können wir einen nächsten Eikofall verhindern?
Das braucht Anpassungen auf allen Ebenen. Also gesellschaftlich zum Beispiel durch das, dass Tiere eben nicht mehr als Wegwerfware behandelt werden. Also bei der Abgabe und Weitergabe von Tieren muss eben genau hingeschaut werden, woher kommen die. Bei Auffälligkeiten muss konsequent gemeldet werden, das ist wichtig. Auf der Behördenseite ist Schulung im Vollzug und der Wille, Tierquälerei konsequent zu verfolgen, bitter nötig. Und die Politik und die Regierungen, die stehen in der Pflicht dafür zu sorgen, dass sich eine Haltung durchsetzt, dass Gewalt an Tieren keine Nebensache ist.
Wieso sagt eigentlich die Polizei so wenig?
Weil laufende Ermittlungen geschützt sind, zum Schutz der Beweise, der Beteiligten und auch um spätere Verfahren nicht zu gefährden.
Aber wo bleibt da der Schutz der Opfer, also der Tiere?
Der Schutz der Opfer, also eben der Tiere, passiert im Grund durch gute Ermittlungen. So unbefriedigend das für uns alle ist, wenn die Polizei jetzt schon würde Details preisgeben, dann könnte sie die Ungültigkeit von gewissen Beweisen riskieren, die Beeinflussung von Aussagen und letztlich eben auch das Verfahren gefährden. Und das kann am Ende dazu führen, dass niemand verurteilt wird. Und das wäre der grösste Schutz für den Täter und eben nicht für den Eiko. Aber deine Frage ist natürlich berechtigt, weil Tiere haben keine Anwälte. Darum braucht es zwei Ebenen von Schutz. Der stille Schutz im Verfahren, damit die Worte überhaupt eine Chance hat. Und der laute politische Schutz, der Druck erzeugt für bessere Standards. Mehr Transparenz nach Abschluss der Ermittlungen und Konsequenzen, die zeigen, dass Tierleben zählt.
Aber manchmal müssen Tierschutzorganisationen doch auch schon laut dafür einstehen, dass überhaupt Ermittlungen eingeleitet werden.
Ja, die Polizei hat im Fall Eiko darauf hingewiesen, dass das Veröffentlichen oder Teilen von Gerüchten im Internet nicht sachdienlich sei. Damit könnten die polizeilichen Ermittlungen behindert und in der Bevölkerung Ängste geschürt werden. Allerdings haben diese Veröffentlichungen ja überhaupt erst zu den Ermittlungen geführt. Es bedingt also einen guten Job auf Behördenseite, um es erlässlich zu machen, dass solche Informationen verbreitet werden.
Wieso reagiert man erst, wenn ein Tier tot ist und nicht schon vorher?
Weil unser System stark reaktiv ist. Prävention ist schwieriger. Man braucht Meldungen, man muss früh eingreifen, Auflagen machen, kontrollieren und eben auch den Mut haben, früh konsequent zu sein. In der Praxis wird sehr häufig zu lang gehofft, dass es schon gut kommt. Und für die Tiere ist das Zuwarten fatal.
Haben wir ein Anrecht darauf, zu erfahren, was mit dem Eiko passiert ist?
Also ich bin der Meinung, dass das Untersuchungsergebnis unbedingt veröffentlicht werden muss. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, was passiert ist und wie der Täter bestraft wird. Aus meiner Sicht völlig klar.
Bekommen die Täter, also in dem Fall die Halterin vom Eiko und der Partner von ihr, ein Tierhalteverbot?
Tja, das wäre meines Erachtens natürlich dringend angezeigt, aber so wie ich das System kenne, wohl eher nicht. Wir werden uns aber dafür einsetzen.
Der Eiko ist tot. Und es gibt Sachen, wo wir im Moment gerade noch nicht wissen dürfen. Oder nicht können wissen. Aber wir wissen genug, um etwas mitzunehmen. Tierleid fängt nicht erst bei der Tat an. Es fängt dort an, wo man wegschaut. Aber in diesem Fall hat es Menschen gegeben, die zum Glück hergeschaut haben. Die ihr Maul aufgemacht haben und die einfach nicht locker gelassen haben.
Ganz genau. Und nur darum können wir heute darüber berichten. Die Organisationen AniHelp und Tierlihilfe haben ganz wichtige Arbeit geleistet. Aber auch Menschen aus dem Eiko im Umfeld haben sich für ihn und den anderen Hund, der sich noch immer bei der Halterin befindet, eingesetzt. Sie haben nachgefragt und Informationen weitergegeben. Furchtlos und aufrichtig. Der Gerechtigkeitsliebe. Man hat mir aber auch gesagt, dass es frustrierend sei, wenn man Missstände an Behörden, sei das Veterinärbehörde oder auch Polizei, melde und dann keine Ahnung habe, ob etwas passiere, ob dem überhaupt nachgegangen wird und ja, man eben häufig auch keine Veränderung sieht.
Ja, und dann sind wir da wieder beim Problem mit der Intransparenz.
Ja, und man hat eben auch gesagt, dass man irgendwann denke, es bringe ja doch nichts. Aber bitte, gebt nicht auf. Meldet Missstände, meldet Sachen, die euch komisch vorkommen, meldet sie, wenn nötig, mehrfach und an verschiedenen Orten. Es könnte das Leben davon abhängen.
Lasst bitte die Arbeit der Behörden nicht in Gerüchte ertrinken, sondern fordert Verbesserungen dort, wo sie auch hergehören. Im Recht, im Vollzug, in der Prävention. Wir danken euch von ganzem Herzen dafür. Das war es, Tiercrime mit Van Damme, die Folge zum Fall Eiko. Wenn euch diese Episode bewegt hat, dann teilt sie bitte. Und wenn ihr Missstände seht, meldet sie konsequent, korrekt.
Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und bitte helft uns, die Geschichten der vergessenen Opfer zu erzählen und ihre Fälle sichtbar zu machen, indem ihr Tiercrime abonniert und bewertet. Danke.
Weil Tierleid fängt an mit Gleichgültigkeit. Bleibt aufmerksam und bleibt bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.